Quellen sind in dir. Heute die dritte Botschaft ist der Schlüssel zur wahren Ruhe. Ich möchte dazu zwei Texte lesen, die mich sehr angesprochen haben. Johannes 13,13 sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er ihnen die Füße wäscht: Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Und der zweite Text, den wage ich fast nicht zu lesen, weil das sowieso alle Evangelikalen kennen und zitieren, aber meistens nur den ersten Vers. Matthäus 11,28-30, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Punkt. Aber bei mir geht es weiter, bei dir auch. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Französisch, kommt in meine Schule. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte euch sagen, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die ich jetzt gebe. Es wurde mir zur Schlüsselbotschaft für mein Leben. Jesus verspricht uns tiefe, tiefe Ruhe. Ich bin mir bewusst, dass wir diese Worte kennen. Aber bist du zur Ruhe eingegangen? Meine Seele ist unruhig, bis sie ruht, o Herr, in dir. Wir kennen sicher die verschiedenen Ich-Bin-Worte Jesu. Denk daran, Gott hat sich damals Mose zu erkennen gegeben. Er sagte, ich bin der Ich Bin. Komische Aussage. Wer bist denn du? Ich bin der Ich Bin. Mose hatte 40 Jahre, um mit seinem Volk zu erkennen, wer Ich Bin eigentlich ist. Ich bin der Ich Bin ist immer gegenwärtig. Er kommt für alle ihre Bedürfnisse auf in allen Situationen. Und weil das größte Bedürfnis durch ihre Sünde entstand, war der Herr gerade die Antwort auf diese große Not. Ich bin. Der Herr wollte sie aus der Unabhängigkeit in Ägypten in seine Abhängigkeit hineinführen und klar machen, wer in meiner Nähe wohnt und lebt, der lebt wirklich. Das will er auch mit uns tun. Ich wurde abhängig erschaffen. Durch den Fall wurden wir unabhängig. Jesus hat uns erlöst, in die Abhängigkeit zurückgeführt. Das ist das Geheimnis der Ruhe. Darum ist er Mensch geworden. Jesus offenbart sich auf diese Art. Ich bin der Ich Bin. Er ist also die Antwort Gottes auf alle unsere Bedürfnisse in jeder Situation. Das Brot des Lebens, das uns restlos zufrieden macht. Seid ihr eigentlich zufrieden? Oder denkt ihr immer noch, ich müsste das haben und das haben und das haben? Ist er das Brot, das dich erquickt? Er ist das Licht, das unsere Finsternis erhält. Der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt. Sie führt und vor ihnen hergeht. Er kennt seine Schafe. Und wir kennen seine Stimme. Ja, wir haben Schafe in unserer Gegend, wir wohnen auf dem Land. Wenn ich da mache, die kommen nicht alle zu mir. Aber wenn der Hirt kommt, dann kommen sie alle angerast. Er ist die Tür, durch die wir ein- und ausgehen können. Hinter dieser Tür sind wir sicher. Und über ihn, durch ihn, gehen wir zur Fülle. Aber nur durch ihn. Er ist die Auferstehung und das Leben, damit wir leben, auch wenn unser Körper sterben wird. Er wird auch sterben. Er ist der wahre, lebendige Weg, bei dem wir sofort wieder in Kontakt mit dem Vater kommen. Wer nahe beim Vater sein will, habe ich gesagt, muss nahe zu Jesus kommen. Er ist der wahre Weinstock. Ich bin zur Abhängigkeit. Der Saft kommt aus ihm. Aber wenn ich all diese Ich-Worte, Ich-Bin-Worte zitiere, dann übergehen wir meistens Johannes 13, 13. Habt ihr schon Predigten über Johannes 13, 13 gehört bei den Ich-Bin-Worten? Ihr heißt mich Meister und Herr und sagt es mich recht, denn ich bin es auch. Dabei ist das ein Schlüsselwort. Meister im Sinn von Lehrmeister, Lehrer, Mentor, Herr. Er ist wirklich der Herr, der über allem steht. Alles ist ihm untertan. Er ist die Antwort Gottes, die die Wurzel unserer Probleme behandelt. Und was ist die Wurzel? Mein rebellisches Ich. Von Geburt aus sind wir falsch programmiert. Wir wollen nie, was der Herr will. Wir gehen eigene Wege, leben aus eigener Kraft, ich-bezogen, suchen eigenen Ruhm. Und gerade dieses selber Herr sein wollen hat schlimme Folgen, brachte schlechte Lasten. Führt in dieses verfluchte Getriebensein, an der der Mensch zerbricht. Darum ist mir Matthäus 11, 28, 30 und Johannes 13, 13 wichtig geworden. Ich gebe dazu ein persönliches Zeugnis. 1986 war ich als Redner an einer Konferenz im Süden Frankreichs mitbeteiligt. War ziemlich am Boden. In unserer Missionsmannschaft war vieles schiefgelaufen. Es kam zu Trennungen. Später entdeckte ich, dass manches mein Fehler war. Einige haben mich verlassen. Ich habe mehr gelernt durch Niederlagen als durch Erfolge. Mit Eddie dachten wir werden nie mehr uns freuen können. Wir waren einfach leer, entmutigt. Ich war tief verletzt und bitter. Ich hatte aber innerlich keine Ruhe. Wenn man mir den Namen von gewissen Personen, die meine Mitarbeiter waren, nannte, dann wurde ich plötzlich negativ, kritisch. Die Haare kamen dann so, man konnte nicht einfach passiv dazuhören. An dieser Konferenz sprach Roy Hessen über diesen Text und ich hatte das Gefühl, dass genau das ist nur für mich da. Ich war Redner, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, ich musste an diese Konferenz wegen dieser Botschaft. Darum wurde das mir zur Schlüsselbotschaft. Jetzt möchte ich zurückkommen zu diesem Selbstzeugnis von Jesus. Ihr nennt mich Meister und Herr, tut gut daran, denn ich bin es. In welchem Umstand sagt das Jesus? Wir lesen das so einfach. Wir können darüber predigen, wunderbar. Aber es herrschte dicke Luft in dieser Jüngermannschaft. Sie haben sich gestritten, wisst ihr warum? Es ging um die Frage, wer ist der Erste? Wichtige Frage, ja? Das gibt es doch auch bei uns in den Gemeinden. Wer ist der Erste? Eigentlich sollte jetzt jemand aufstehen und die Füße waschen. Die waren schmutzig und staubig, stinkend vielleicht. Und da man sich beim Essen auf Kissen legte und die Füße nicht weit vom Kopf des Nächsten waren, war Waschen wichtig. Eine Wohltat, versteht ihr? Peinlich für den anderen und peinlich für mich. Da gab es peinliche Stille. Jeder schaute, wer könnte jetzt da eigentlich aufstehen? Petrus sagt, ja, der Thomas, der hat immer so melancholische Gedanken und so weiter. Da sie die Frage beschäftigt, wer ist der Erste? Konnte sich keiner den Luxus erlauben, nach unten zu gehen und die Füße zu waschen. Da gab es noch eine peinlichere Stille. da steht Jesus auf. Ihr Herr, ihr Lehrmeister, auf den ihr ganzes Leben ausgerichtet war, band sich die Schürze um, nahm das Waschbecken und wusch die schmutzigen Füße seiner Jünger. Ich will es nicht über diesen Text predigen. Aber Jesus bringt Revolution. Er führt zu anderen brüderlichen Beziehungen. Denke um, Nikola. Du bist der Diener der Brüder, nicht der Chef. Und dann kommt dieses Wort, diese unvergessliche Anwendung. Das ist der Vers 17. Eigentlich sollte man mit diesem Wort beginnen. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich musste mich ganz neu dieser Frage stellen. Nenne ich nur Jesus Herr und Meister? Oder ist er wirklich Herr und Meister in meinem Leben? Handle ich danach? Ich kann jetzt wunderbar darüber predigen, also wunderbar, je nachdem. Aber ist mein Leben davon geprägt? Das ist das Wichtige. Bin ich nur ein Bibelkenner oder einer, der das praktiziert und darüber glücklich ist? Das muss sich jeder stellen, diese Frage. Jesu Lehrmeister und Herr. Und das sehen wir genau in Matthäus Kapitel 11. Kommt zu mir, ihr alle. Ich lese es in der neuen Genfer Übersetzung. Die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. In der französischen Übersetzung von Alfred Kühn steht, für Lehrmeister, lernt von mir, kommt in meine Schule. Jesus Christus, der rechte Mentor, ist ein modernes Wort. Er will nicht nur lehren, er will unseren Charakter prägen, unser Leben verändern. Schulung ist ein Modewort in Frankreich. Wie lange dauert die? Es gibt bei uns sogenannte Schnellbleiche, so 9 Monate oder 6 Monate. Und schon ist der Schüler ein gemachter Mann, Spezialist für so und so. Und findet sich plötzlich ganz entmutigt wieder in eine Sackgasse, weil man oft solche Spezialisten nicht einfach will. Beim Herrn gibt es keine Schnellbleiche, sondern Lebensschule. Bis zum letzten Atemzug führt er uns auch von Sackgasse zu Sackgasse? Nein. Er wird das Ziel mit jedem von uns erreichen. Er sagt, Philipper 1,6, ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Super! Gehen wir in diese Schule. Aufnahmebedingungen. Welche Diplome braucht es? Ist das nur für eine Elite? Im Sport zum Beispiel, bei Weltmeisterschaften geht es in jeder Mannschaft um die Wahl der Besten. Ich habe gemerkt, am Anfang habe ich gerne noch Fußball gespielt und dann, wenn es Mannschaften gab, also nicht, dann wurde ich immer am Schluss gewählt. Versteht ihr? Ja, jetzt sollen die Alten nur mitspielen, um den Jungen Mut zu machen. Schaut, die Alten spielen auch mit. Wunderbar. Sind wir immer in Topform? Wie wählt Jesus seine Mannschaft aus? Wen ist er bereit zu schulen? Denkst du, dass du in diese Mannschaft passt?
stellte alle die, die ihm Schwierigkeiten bringen, auf die Seite. Bei ihm gibt es nur zwei Aufnahmebedingungen. Erste, zu ihm kommen und abladen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Mühselig. Ein schweres Wort, hä? Brauchen wir nicht mehr so. Die neue Genfer Übersetzung sagt, die euch plagt. In der französischen Übersetzung gibt es eine Anmerkung, etymologisch verwandt mit Hammer und Schlägen. Er lädt also alle diejenigen ein heute, die am Boden liegen, die depressiv sind, total niedergeschlagen, nicht mehr können, ausgebrannt sind, enttäuscht, Burnout, sowohl körperlich, seelisch, weil sie Schläge erlitten haben. Und für das Wort beladen steht, auch eine Anmerkung, Bild von einem Lasttier, die Esel wisst ihr in Afrika da, das unter seiner Last fast erbricht, oder einem Lastschiff, das überladen fast zu sinken droht. Wunderbares Bild. Natürlich meint Jesus im Zusammenhang all diejenigen, die versucht haben, ein Leben zu führen, wie Gott es gefällt, und nicht hingebracht haben. Ist das nicht dein Fall? Es gab damals so viele Vorschriften. Gibt es auch in unseren Gemeinden? Und die darunter zerbrochen sind, bringe ich einfach nicht hin. Es ging dort um Leute, die um ihre Schuld wissen. Sie drückt sie so furchtbar nieder. David, das habe ich diese Woche gelesen in einem Psalm, die Last ist zu schwer für mich. Oder Leute, die das Leben nicht mehr meistern. Sie haben einen Schlag nach dem anderen erlitten. Ich denke an solche Familiensituationen in unserer Familie, wo wir manchmal fragen, was kommt heute? Eben Leute, die nicht mehr zur Ruhe kommen. Oder die das Gewissen nicht mehr in Ruhe lässt, weil die Sorgen und die Hoffnungslosigkeit sie erdrücken. Nicht wahr? Was sind das Aufnahmebedingungen, ne? Du sagst dir sicher, aber du Herr, da hast du nur Probleme. Solche Leute musst doch du nicht nehmen. Du musst die Besten nehmen. Aber Jesus wählt gerade sie. Und er verspricht diesen Leuten Ruhe. Ich öffne eine Klammer. Josua wird mit Jesus verglichen. Im Hebräerbrief. Josua hatte den Auftrag, das Volk Gottes in das Land, reisende Land zu führen. Aber er führte sie nicht zur Ruhe. Konnte er nicht. Jesus ist größer als Josua. Von ihm heißt es, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinigen. Jesus führt uns in die tiefe, ersehnte Ruhe. Aber Ruhe bedeutet nicht einfach cool, Sommer, Liegestuhl, Trägheit, Sonne, braten lassen. Ruhe bedeutet nicht Leben und Trägheit, ohne Tätigkeit. Nein, Ruhe bedeutet ein Leben, das frei geworden ist. Von diesem ständig nach vorne getrieben Sein, von unserem Ich. Gott hat während 6 Tagen gewirkt und dann geruht. Am 6. Tag wurde der Mensch erschaffen. Er soll mit Ruhe beginnen. Der 1. Tag ist der Ruhetag. Zuerst ruhen, dann wirken. Aus der Ruhe heraus wirken. Das ist der Erlösungsplan Gottes. Er will uns zur Ruhe führen, damit wir wirken können und nicht mehr getrieben sind. Darum diese Einladung. Zu ihm kommen und abladen. Sünden. Trägst du Sünden mit? belastete Gewissen. Und Sorgen sind Ruhezerstörer. Bring ihm doch heute alles, was da hinten liegt. Selbst das, wo du denkst, das kann mir der Herr nie vergeben. Irrtum. Wie das, was vor dir liegt, was dich erdrückt, was du dir vorstellst. Wir sind nicht gemacht, Sorgen zu tragen. Wir sind eingeladen, sie abzulegen. Aber dann gibt es noch eine zweite Aufnahmebedingung. Nehmt auf euch mein Joch. Was heißt Joch? Also Joch heißt Definition Gemeinschaft. Denn sein Joch ist ein Doppeljoch. Jesus ruft uns an seine Seite. Alles, was ihm ist, will er mir mit uns teilen. Wunderbar. Meine Verantwortung ist es, ständig in allem in enger Beziehung mit ihm zu bleiben. Gleich, was er mir jetzt aufträgt. Gemeinschaft heißt alles gemein haben. Er teilt alles mit mir. Was kann ich mit ihm teilen? Alles, was ich erhalten habe, kommt von ihm. Versteht ihr? Aber ich bin dein und du bist mein. Aber was für ein Vorrecht, an Jesus teilzunehmen. Aber Joch bedeutet, mich bewusst unter seine Herrschaft, seine Führung stellen. Nehmt auf euch mein Joch. Er ist der Herr. Nur er kann mich von der Herrschaft meines Ichs befreien. Und das brauche ich täglich. Wir zitieren oft Jesaja 55, 8 und 9. Das sind so schöne Sprüche für Kalender. Ich zitiere es. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Schöner Vers, hä? Wir zitieren den, wenn es mal einen anderen Weg geht und so. Ha, schöne Wege, ja. Aber im Zusammenhang, lest das Kapitel, ruft der Herr sein Volk auf, ihn zu suchen und sich von der Sünde, diesem selber Herr sein wollen, ablösen, die rebellischen Gedanken aufzugeben und umzukehren, Buße zu tun. Nur so werden sie sein Erbarmen erleben und Vergebung finden. Elias Schrenk, ein Evangelist, hat geschrieben, werden Gottes Gedanken meine Gedanken, so werden Gottes Wege selbstverständlich meine Wege. Ich kann nicht mehr nach eigenen Gedanken wandeln. Der Herr führt mich. Stehen wir unter seiner Führung, so merken wir, wie sehr unsere früheren eigenen Gedanken, eigenen Wege von Selbstsucht und Torheit ausgingen und damit darum verkehrt waren. Wir fürchten deshalb eigene Wege. Sie führen nie zum ewigen, herrlichen Ziel. Ich habe das lernen müssen. Eigene Wege bringen nur Unruhe in unser Leben. Darum nehmt auf euch mein Joch. Hier geht es um Kapitulation. Keller, der hat ein gutes Buch geschrieben auf Französisch, ihr seid das Salz der Erde. Und er hat zur dritten Seligpreisung die Geschichte erzählt, wie sein Vater in Kenia wilde Ochsen zähmte. Und er hat mit Begeisterung zugeschaut. Er hat sie in Sicherheit gebracht auf einem Baum und dann hat er immer wieder zugeschaut, wie der Vater diese wilden Ochsen zähmte. Was für ein Kampf! Die ersten Wochen waren nicht einfach. Die ließen sich einfach nicht machen. Sie stampften, rollten sich im staubigen Boden, versuchten anzugreifen, wurden gefährlich. Mit aller Kraft wollten sie dem Joch entgehen. Abends waren sie manchmal wund. Ihr Nacken war wund. Warum? Das Joch zu hart? Nein. Warum diese Auflehnung, dieser Kampf? Ich weiß nicht, was Ochsen denken oder ob sie denken.
Hatten sie Angst vor ihrem Meister? Es war doch im ganzen Land Kenia bekannt, wie gut er für diese Ochsen sorgte. Bei ihm waren sie in Sicherheit vor wilden Tieren. Nie mussten sie zu schwere Lasten ziehen. Sie durften nicht geschlagen werden. Und wenn es weiß war am Tag, haben sie bei Mondschein gearbeitet. Aber instinktiv kämpften diese Ochsen um Freiheit. Wir wollen das Joch nicht.
Sie wussten ja gar nicht, dass Kapitulation ihr Wohl bedeutete.
Langsam ließ der Kampf nach.
Normalerweise endet er mit der Kapitulation des Ochsen.
Und unter Kellers Herrschaft wurden sie zu gesunden, starken Ochsen, die immer mehr auf den Meister hörten und ihn schätzten.
Gleichst du diesen Ochsen? Entschuldigung, dass ich da so offen spreche. Ist dein Nacken wund,
weil du gegen das Joch kämpfst? Nehmt auf mein Joch, was bedeutet das? Kommen wir vom Bild weg. Werden wir konkret.
Joch bedeutet, dass ein anderer seinen Willen durchführen wird.
Nacken bedeutet, mein Wille. Offiziell nennen wir Jesus unseren Herrn und Meister, offiziell.
Aber wenn er sein Joch auf uns legt, unseren Willen, unseren Wunsch, unsere Pläne durchkreuzt,
Leute, die uns auf den Wecker gehen, unsere Nerven auftreiben, wenn plötzlich ans Licht kommt, was da drin steckt. Ein alter Mann, 71 Jahre, und immer noch mit den gleichen Reaktionen zu kämpfen.
Dann bäumen wir uns auf, wie die wilden Ochsen.
Wir senken den Kopf. Offensive.
Ist dein Nacken wund? In was für einer Schule stehst du gegenwärtig? Solange das Ich in meinem Leben herrscht, gibt es keine innere Ruhe. Aber bei den Ochsen, wilden Ochsen, kam es zur Kapitulation.
Kam es in deinem Leben zu einer Kapitulation?
Erst Kapitulation erlaubte den Bauern, die Ochsen zu führen.
Erst Kapitulation erlaubte, dass diese Riesenkraft in einem wilden Ochsen, der gezähmt wurde, endlich nützlich wurde.
Sind sie zur Ruhe eingegangen, zogen sie ruhig ihren Pflug und trugen die aufgebürdete Last. Unter der Herrschaft des Meisters waren sie sicher. Er kümmert sich um unser Wohl. Ist es in deinem Leben zu einer Kapitulation gekommen? Wirklich? Das wurde mir zum Schlüsselerlebnis in dieser Konferenz im Süden Frankreichs. Ich habe mich bewusst unter sein Joch gebeugt. Herr, ich will, dass du mich durch diese Situationen formst, schulst. Nur unter seinem Joch wird er Lehrmeister, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Und jetzt möchte ich noch über diese Schulung kurz sprechen.
Hochmoderne Schulung. Individuelle Schulung.
Da gibt es kein Klassenzimmer. Jeder geht durch eine Schulung, die ganz auf seine Person zugestimmt ist. Ihr braucht nicht meine Schulung, ich brauche nicht eure Schulung. Er weiß, was für mich gut ist. Er ist der Schulmeister. Er kennt meine Geschichte. Er kennt meine Prägungen. Er kennt meinen Charakter. Meine Tendenzen, meine geheimen Ambitionen, die kennst du nicht. Er kennt sie. Kann nichts verbergen. Und er entscheidet für das Schulungsprogramm. Hier gibt es also nicht Wahlfach und Pflichtfach. Er entscheidet, wie lange die Lektion zu lernen ist. Ja? Und dabei ist alles wichtig. Die Umstände, die Menschen, kleine Details sind entscheidend wichtig. Manchmal möchte ich aus der Schule ausbrechen. Geht nicht. Ein Beispiel: Israel wollte ausbrechen. Jeremia muss ihnen sagen, ihr werdet deportiert werden. Und dann heißt es, unterzieht euren Nacken dem Joch des babylonischen Königs und dienet ihm und seinem Volke, so sollt ihr leben. Sie meinten Deportation als Sterben. Der Herr zeigt ihnen, Korrektion heißt Leben. Ich möchte auch gerne ausbrechen manchmal. Aber dann muss der Herr mir diese Lektion in einem anderen Umfeld wieder beibringen. Es ist immer noch die gleiche. Hast du das noch nicht gelernt? Wiederholung. Der Meister ist das Vorbild. Er sagt, lernet von mir. Und ich möchte euch nur daran erinnern, dass das Vorbild zuerst selber geformt werden musste. Er ging durch die gleichen Nöte, kannte die gleichen Versuchungen, Spannungen, noch viel größere Prüfungen als wir. Er hat den Gehorsam durchs Leiden gelernt, sagt die Bibel. Das Joch ist absolut notwendig, damit der Herr mich schulen kann. Das verstehen wir nicht recht. Wir denken, gib ihm die Bibel, sage, mach gerade, was drin steht, und dann wird das schon anders. Warum genügt denn einfach, sag mir, ein Handbuch zur Jüngerschaft nicht? Ich habe gemerkt, bei unseren Jüngerschaftsschulungen geht es immer wieder ums Wissen. Wissen, Wissen. Aber Jesus will unseren Charakter prägen. Unser Leben verändern. Sicher, es braucht Wissen, aber nicht nur. Bei mir gibt es ein riesengroßes Problem, bei dir auch. Denn der Herr sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Bei mir ist das Rohmaterial nicht gut. Ich bin weder demütig, noch sanftmütig. Mein großes Problem ist der Stolz. Der sitzt mir tief im Fleisch. Darum braucht der Herr unbedingt das Joch, um diesen Stolz, diese Härte ans Licht zu bringen. Um diese falschen Reaktionen, falschen Gedanken ans Licht zu bringen. Damit ich verändert werden kann. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was er mir auferlegt, erdrückt mich dann nicht. Kann mich nicht erdrücken, weil das Joch ist Gemeinschaft. Alles, was ihm ist, ist mir. Er kommt voll und ganz für mich auf. An einem besonderen Tag meines Lebens habe ich ein Bibelvers von einer Schwester gekriegt, von den Schwestern, die in der Nähe von Stuttgart ein Heim haben, die machen so Bibelsprüche und so weiter, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Das, hä? Irgendwie. Da kriege ich eine Karte, da steht drauf, mein Gott kommt mir entgegen mit seiner Gnade.
Ich habe das gefunden. Eidlinger heißt es, ja, Eidlinger, danke, ja. Ich hab den Vers überhaupt noch nie gesehen in meiner Bibel. Es kommt nämlich darauf an, was für eine Übersetzung hast. Das war die Schlachterübersetzung.
Mein Gott kommt mir entgegen mit seiner Gnade. Das heißt, überall, wo er mich hinführt, ist die Gnade schon da. Also wenn ich dann hinkomme, sagt er, oh, freue mich, dass du auch kommst. Er ist schon da.
Und ich habe diesen Vers gekriegt, als ich nämlich die Leitung der Mission aufgegeben habe, weitergegeben habe. Mein Nachfolger. Ich habe mein ganzes Leben investiert in die France, in France pour Christ, meine Mission. Und jetzt plötzlich ein anderer.
Abgeben ist nicht einfach. Platz machen ist nicht einfach. Hä? Man klammert sich denn an diese Plätze.
Und dann habe ich diesen Vers gekriegt.
Und das hat mich so überwältigt. Weil das genau in meine Situationen gepasst hat. Die Wochen, die dann kamen, hat der Herr mich so eingesetzt.
Ich musste da zu der Villa Baviera nach Chile und für Seelsorgearbeit und dann in den Senegal und dann nach Kanada. Aber ein Ereignis möchte ich Ihnen erzählen. Ich habe die Zeit dazu. Ich kam dann nach Kanada, noch nie gepredigt auf Englisch und mein Englisch ist wirklich schlimmer als Deutsch. Und ich habe dann einem, sie haben gesagt, du kannst auf Englisch predigen, wir haben dich gehört und so weiter. Und ich habe dann meinem Nachbar, der Engländer ist, gefragt, ob er mir hilft und hat mir dann auch geholfen und so. Und dann kam ich nach Kanada und sie wollten ein Bild aufnehmen, nämlich an der New River Bridge, ja, hab's gut ausgesprochen, gerade so eine Foto zwischen Amerika und Kanada, ja? Da wir zu dritt waren wir da. Und da kam eine junge Frau. Kann ich das Picture nehmen? Ja, gerne. Und da sagte ich so, passen Sie auf, das muss ein schönes Bild sein, denn das ist ein Deutschschweizer, der in Frankreich arbeitet und jetzt in Kanada ist. Das ist nicht jeden Tag, was Sie das machen können. Da hat sie so gelacht und so, da hat sie Picture genommen. Und dann sagte sie, was machen Sie hier? Da habe ich gesagt, ich muss predigen an einer Konferenz. Ah, worüber predigen Sie sie? Ja, über Jesus. Ich bin auch Christ. Wunderbar. Ja, was predigst du dann über? Ja, mein Gott kommt mir entgegen mit seiner Gnade. Und dann habe ich das erklärt. Und dann sagte sie, das überwältigt sie. Sie saß im Auto auf dem Parking, 100 Meter weiter. Sie hat eine Andacht von Chambers gelesen und in der Andacht hat er gesagt, man soll sich unter das Joch stellen und ja sagen, nicht wahr? Und du wirst dann die Antwort kriegen. Und jetzt gibst du mir die Antwort. Mein Gott kommt mir entgegen mit seiner Gnade. Und dann sagte sie, ich bin Missionarin in China und ich wollte meinen Dienst aufgeben. Da haben mir die Brüder gesagt, wenn du nur für diese Frau hierher kommen musstest, das war die Schlüsselstunde für sie. Versteht ihr? Er kommt mir entgegen mit seiner Gnade. Er richtet uns aus. Mein Englisch katastrophal, aber die hat es wenigstens verstanden. Aber es muss sein Joch sein. Nicht unser Joch. Wie oft legen wir einander Jochs auf und machen einander kaputt? In der Apostelgeschichte heißt es von den judenchristlichen Jüngern, dass sie den heidenchristlichen das Joch auferlegen wollten. Was versuchet ihr nun Gott, sagten die Brüder, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, welches weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten. Denn durch die Gnade des Herrn Jesu Christi glauben wir, gerettet zu werden, auf gleiche Weise wie jene. Sie wollten, dass sie zuerst beschnitten werden müssen.
und das ganze Gesetz Mose erfüllen. Plötzlich genügte Jesus nicht mehr. Jesus ja, aber noch. Jesus ja, plus. Jedes Plus ist ein Minus. Macht Jesus kleiner. Ist ein Joch, das uns erdrückt. Eine Frau ist nach einer Botschaft zu mir gekommen, hat gesagt, sie wollten selber durch Selbstanalyse und Überwachen zur Vollkommenheit gelangen. Sie durften nicht mehr lachen. Sie mussten auf alles aufpassen. Und dann sagte sie, wir sind schlimmer geworden als vorher. False Jochs. Unsere Jochs, wie fromm sie auch sein mögen, sind immer die falschen. Warum? Sie machen uns wieder müde und berauben uns der Ruhe. Sie machen uns schuldig, weil wir die Forderung nie erfüllen können. Sie führen uns in Heuchelei, habe ich gestern gesagt, weil wir so tun, als ob. Sie lassen uns hart und hochmütig und sie hindern uns, wirkliche Gemeinschaft miteinander zu haben, wo wir alle Kandidaten der Gnade sind. Seid ihr erdrückt durch falsche Jochs? Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir. Geh mit dem in die Stille. Hast du sein Joch angenommen? Welche Lektion bist du am Lernen gegenwärtig? Willst du ständig ausreißen? Denk daran, das Joch hat zwei Plätze. Jesus nimmt den ersten Platz ein. Er gibt dir alles, was dir jetzt gerade, was du brauchst. Der zweite Platz ist der deine. Wolltest du ihn verlassen? Steh dazu. Sag es dem Herrn. Beug dich unter seinen Willen. Rechne neu mit seiner Vergebung. Amen. Wir sind in der Zeit, hein? 11:45, ist ja wunderbar. Heute Mittag kommen die wichtigsten Botschaften. Eine kürzere, heute die erste, heute Nachmittag. Hier geht es um missionarische Schau. 2. Timotheus. Die zweite Botschaft heute Nachmittag ist, wenn man im Einsatz ist, dann geht es durch Leiden, Prüfungen. Und die dritte, die machen wir dann gemeinsam. Wie erneuert Jesus unsere Ehe? Ich finde, das ist wirklich wichtig, aber eigentlich müssen dann immer wieder zwei da sein, ne? Ein guter.
Ja, danke schön auch für diese zweite lehrreiche Stunde. Und auch wir gehen jetzt in die Ruhe ein, aber nur bis 14.45 Uhr. Dann treffen wir uns wieder hier. Man könnte meinen, Nikolaus, du warst auch Maurer von Beruf, weil du so pünktlich bist.